Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich laufe mit dem Text nicht so schnell davon. Dazu neigt man ja, wenn man aufgeregt ist und die Zeit so ein bisschen anders vergeht. Ja, wir stehen ja noch so ziemlich am Anfang des neuen Jahres und ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber man neigt ja so dazu, am Anfang des Jahres sich in irgendeinem Bereich seines Lebens einen Neuanfang vorzunehmen. Man macht sich gute Vorsätze fürs neue Jahr. Für mich hat mit meiner Taufe vor einem Jahr auch so etwas wie ein Neuanfang begonnen, eigentlich noch viel mehr, also ein ganz neues Leben. Und dafür habe ich mir auch gute Vorsätze gemacht. Ich stand da jetzt vor Gott und sagte, Herr, jetzt aber wirklich ändere ich mein Leben. Ich will dir versprechen, all meine Kraft zu nutzen, um dir, Herr Jesus, nachzufolgen. Ich werde jetzt ein heiliges Leben führen. So, mit Pathos in der Stimme, den Blick zum Horizont, die aufgehende Sonne im Gesicht, am besten noch so ein bisschen Wind, was in meinem Haar spielt. Das war vor kurzem noch ein bisschen länger. Und wie das so mit guten Vorsätzen ist, da klappt das eine Zeit lang ganz gut. Ich hatte ganz tolle Begegnungen, tolle Gespräche. Ich wurde sogar ein bisschen geduldiger und demütiger und gelassener. Und vor allem aber hatte ich so eine ganz tiefe Dankbarkeit und Freude in mir, wie ich die vorher in meinem Leben so gar nicht gekannt hatte eigentlich. Aber wie das eben auch so ist mit guten Vorsätzen, da kommt man früher oder später in seinem Leben an einen Punkt, an dem all das, von dem man dachte, dass man das so in sein Leben integriert hätte, auf einmal wieder hin zu sein scheint. Und bei mir, da kam es zu einer Auseinandersetzung und da verhielt ich mich genau so, wie ich mir ja eigentlich vorgenommen hatte, mich nicht mehr zu verhalten. Ungerecht, ungeduldig, unversöhnlich, überheblich und streitlustig. Und als sich so der Rauch dieses Streits so langsam wieder gelegt hatte, da habe ich mich gefragt, wie kann das denn jetzt sein? Wie kann ich mich denn bekehrt nennen und als Christ verstehen und jetzt so handeln? Jetzt bin ich gar nicht bekehrt? Bin ich gar nicht gerettet? Ich lese ja in der Bibel, ich muss heilig sein, um vor Gott zu kommen. Kann ich das eigentlich heilig sein? Was bedeutet das überhaupt? Und dann habe ich in der Bibel gelesen und studiert und ich habe es nicht verstanden. Also wenn man sich da mal so die Apostelbriefe anguckt, gerade bei Paulus, da lesen wir, ich will und ich soll nicht mehr sündigen, aber ich fühle mich oft so unfähig, der Gesinnung in Jesus Christus zu folgen. Da ist etwas in mir, was mich zurückzieht, was so in mir streitet. Und trotzdem soll ich heilig sein vor Gott. Und das hat mir wirklich sehr schwer zugesetzt. Ich wollte das richtig machen. Ich wollte vor Gott gut dastehen. Das ist so ein bisschen wie bei kleinen Kindern. Mein Sohn, der ist jetzt 4 und der will ganz viel schon alleine machen und immer mithelfen. Und ich bin auch ziemlich dankbar dafür, solange diese Phase noch anhält. Und immer, wenn er wieder was geschafft hat, dann kommt er zu mir und sagt, guck mal, Papa, habe ich das gut gemacht? Bist du stolz auf mich? Und so ging es mir eigentlich irgendwie auch. Ich wollte vor Gott gut dastehen. Ich wollte, dass er auf mich hinabschaut und sagt, das hast du gut gemacht, Flo. Aber so vor meinem inneren Auge, da stand Jesus vor mir, so den Blick gesenkt, die Hand vor Augen geschlagen, kopfschüttelnd, als würde er sagen, ach Flo, was machst du denn nur wieder? Was soll ich mit dir denn bloß anfangen? Und dann eines Abends habe ich mich hingesetzt und habe gebetet und ich habe gesagt, Herr, ich brauche jetzt eine Antwort. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich habe das Gefühl, ich bin zu doof dazu. Zeig mir doch jetzt in deinem Wort, was das heißt. Und da schlug ich die Bibel auf und landete bei Matthäus 5, 1 bis 11, der Bergpredigt und den Seligpreisungen. Das ist ja ein ziemlich bekannter Text, aber wir wollen ihn vielleicht einmal zusammen so lesen, wie der da steht. Matthäus 5, 1 bis 11. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf einen Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie sollen Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen oder in einigen Versionen die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, denke ich, okay, na gut. Das ist jetzt die Antwort auf mein Gebet, kann das sein? Wichtig hierbei vielleicht anzumerken ist, dass dies das erste Mal ist, dass Jesus öffentlich predigt. Dies ist der Beginn seines Dienstes. Er ist zwar schon eine Zeit mit seinen Jüngern durchs Land gezogen und hat in den Synagogen gesprochen und Kranke geheilt, aber hier hat sich jetzt eine Volksmenge versammelt, um ihn zu hören. Und die allerersten Worte, die Jesus hier öffentlich spricht, sind: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Geistlich arm bedeutet hier erstmal nicht dumm oder einfach gestrickt, auch nicht geistig behindert. Diese Auslegung ist mir auch schon mal untergekommen. Geistlich arm bedeutet hier im Sinne einer inneren Haltung. Aber genau das habe ich früher nie verstanden. Das scheint ja ein Widerspruch zu sein. Warum sind die geistlich Armen denn glückselig? Und warum kommen gerade die in den Himmel? Die sind doch eben geistlich arm. Aber genau das ist der Punkt, an dem jeder Christ beginnt, an dem jeder von uns ganz am Anfang des Weges mit Jesus steht. Wir erkennen unsere geistliche Armut. Wir sind in einem Punkt in unserem Leben, an dem wir nicht mehr weiter wissen. Wir wissen nicht mehr, was wir machen sollen. Wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Und wir wenden uns dann Gott zu und beten und bitten. Und das Erstaunliche dabei ist, dass wir vielleicht gar nicht so wirklich an Gott geglaubt haben vorher. Aber nun erkennen wir auf einmal, wie unzulänglich wir sind. Wir erkennen unsere Fehler und Schwächen. Und wir erkennen im Gebet dann auch, denn das gehört dazu, dass wir, so wie wir sind, vor Gott gar nicht bestehen können. Uns fällt auf einmal auf, was wir alles falsch machen, wo wir andere verletzen, ungerecht sind, wo wir uns selbst verletzen, wo und in welchen Bereichen wir unser Leben ohne Gott leben, unseren eigenen Willen durchsetzen, unseren eigenen Weg gehen, der jetzt in eine Sackgasse geführt hat. Und dabei hinterlassen wir verletzte und gebrochene Herzen. Aber glückselig sind die geistlich Armen, denn ihre ist das Reich der Himmel. In dem Moment, in dem wir das erkennen und bereuen und uns vor Gott erniedrigen, dann sind wir gerettet, gerechtfertigt. Jesus nimmt uns diese Schuld, er trägt dafür die Strafe, nämlich den Tod. Und so wie er wieder auferstanden ist, so weckt er uns auch auf zu einem neuen Leben. Und dazu habe ich auch ein Beispiel, als Jesus am Kreuz hängt zwischen den beiden Räubern. Da spottet der eine über ihn und sagt: Du bist der Sohn Gottes, wo ist denn jetzt dein Gott? Dann steig doch runter vom Kreuz. Und der andere, der nimmt ihn aber in Schutz und sagt: Lass ihn, wir beide, wir haben das hier verdient, wir sind schlechte Menschen. Aber er, Jesus, der hat gar nichts getan, der ist völlig unschuldig. Und dann wendet er sich Jesus zu und fragt ihn: Herr, wenn du in dein Reich kommst, denkst du denn an mich? Und Jesus sagt nicht, dass er an ihn denken wird, er sagt viel mehr. Er sagt: Ich sag dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Du wirst mit mir im Paradies sein. Es ist die Frage, wie viel Zeit hatte dieser reumütige Dieb, ein heiliges Leben zu führen? Wie viele Sabbate hat er gehalten? Keinen. Oder vielleicht alle, weil er dann gestorben ist. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt hier ist, er hat seine geistliche Armut erkannt und Jesus als Herrn anerkannt und seiner wurde das Reich der Himmel. Und so ist es auch bei uns, wenn wir wirklich bekehrt werden. denke ich da. Fällt mir nochmal ein Stein vom Herzen, abgehakt, das habe ich erledigt, gut. Aber wenn wir sozusagen nicht das Glück haben, in Anführungsstrichen direkt nach unserer Bekehrung das Zeitliche zu segnen, dann kann es nicht dabei bleiben, dann darf das nicht dabei bleiben. Und das, was darauf folgen muss, das ist das, was man nun die Heiligung nennt. Aber die Frage bleibt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich, geheiligt zu werden? Wie schlägt sich das nieder in meinem Leben? Wenn wir uns die Seligpreisung anschauen und jetzt gesehen haben, dass halt und die Erkenntnis unserer geistlichen Armut, unsere Bekehrung, der Anfang des Weges ist mit Jesus, und uns dann die weiteren Seligpreisungen anschauen, dann sehen wir, dass die gar nicht in einer willkürlichen Reihenfolge aufgezählt werden, so wie einem das immer so erscheint, sondern dass hier ein Weg beschrieben wird, nämlich der Weg geistlichen Wachstums, den man auch Heiligung nennen kann. Und dieser Weg ist eigentlich noch viel mehr, der ist ein Kreislauf. Und ich möchte einmal ganz kurz mit euch diese einzelnen Schritte nachvollziehen und dann letztendlich dazu kommen, warum wir am Ende dieses Weges, wenn wir am Höhepunkt angekommen sind, wieder zum Anfang zurückkommen müssen. Wir müssen wieder zum Anfang zurückkommen. Erstens, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das haben wir jetzt eben so aufgedröselt, das ist die Bekehrung. Zweitens, glückselig sind die Trauernden. Wenn wir unsere geistliche Armut erkannt haben, dann macht uns das ja traurig, dass wir so schlecht sind und dass wir so, wie wir sind, vor Gott nicht bestehen können, ihm nicht genügen können. Wenn ich da so an mich denke, da, als mir das aufging, das klingt so pathetisch, aber da habe ich 3 Tage nur geweint. Das hat einfach so wehgetan. Drittens, glückselig sind die Sanftmütigen. Wir werden sanftmütig, demütig, dadurch, dass wir erkennen, dass wir nicht besser oder schlechter sind als andere, als die, über die wir uns sonst immer so gerne beschweren oder über die wir uns das Maul zerreißen. Wir werden demütig. Viertens, glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Dass wir nun unsere eigene Ungerechtigkeit erkannt haben, das führt uns dazu, dass wir anders sein wollen. Wir wollen neue Menschen sein. Wir wollen Gottes Gerechtigkeit in uns haben. Wir wollen so gerecht sein, wie er ist. Da kommen dann die guten Vorsätze ins Spiel. Fünftens, glückselig sind die Barmherzigen. Wir erkennen, dass Gottes Barmherzigkeit, dass er uns trotz all dem jetzt in sich aufnimmt, dass seine Gnade und Barmherzigkeit seine Gerechtigkeit noch übertrifft. Er lässt nämlich eben Gnade vor Recht ergehen. Und dadurch werden wir langsam überhaupt erst fähig, anderen gegenüber barmherzig zu sein. Wirklich zu verzeihen, was uns vielleicht mal angetan wurde. Dass es wirklich gut wird, alten Groll begraben zu können und neuen Groll vielleicht gar nicht erst aufkommen zu lassen. Und dadurch wäscht Gott unser Herz rein. Sechstens, glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wir erkennen auf einmal langsam, wie Gott ist. Liebevoll, gut, tröstend, gerecht, aber auch barmherzig. Und in uns wird es ganz langsam friedlich. Siebtens, glückselig sind die Friedfertigen oder die Friedenstiften. Über diesen ganzen Weg hat Gott jetzt in uns gewirkt. Über 6 Schritte hat er in uns gearbeitet. Und er hat in uns so eine Frucht heranreifen lassen. Und diese Frucht, die fängt jetzt an, bei dieser 7. Seligpreisung, so hervorzubrechen. Und dieser innere Friede, der herangereift ist, der fängt jetzt an, nach außen zu strahlen. Das, was vorher sich in unserem Fühlen und Denken so niedergeschlagen hat, der kommt jetzt hervor, auch ins Handeln und ins Reden. Und der Segen, der hier versprochen wird, ist, und sie werden Söhne Gottes heißen. Nicht nur Kinder Gottes, Söhne Gottes. So wie die Engel Söhne Gottes sind und Jesus der eine geliebte Sohn Gottes ist. Das ist der Höhepunkt dieses Weges. Ganz oben sind wir da angekommen, ganz nah Gott gekommen. Denken, fühlen, reden und handeln stimmen mit dem Willen Gottes überein, am Höhepunkt dieses Weges. Und dann kommt die achte Seligpreisung und die ist so etwas wie ein Aber. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. In der Übersetzung Hoffnung für alle steht hier, glücklich sind die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Da wird uns dieser Vers schon vorinterpretiert. Wir werden also verfolgt, geprüft, wie auch immer das aussehen mag. Nun leben wir ja hier in Deutschland nicht unbedingt in einem Land, in einer Zeit, in der man als Christ verfolgt wird. In anderen Ländern dieser Welt, da kommt es ja mittlerweile immer häufiger vor, dass man da auch gerne mal für ein Zeugnis zu Jesus einen Kopf kürzer gemacht wird. Aber auch hier können Anfeindungen auf uns zukommen, vielleicht im Beruf oder im Freundeskreis oder in der Familie. Ich habe das selber erlebt, in meiner Familie, da habe ich mit jemandem gesprochen, der mir auch sehr nahe steht, und da brandete auf einmal eine Welle von Wut mir gegenüber. Was ist denn das für ein Gott, der das alles zulässt? Dieses Leid, das ist ja so dieser Standardvorwurf eigentlich. Leid, Krieg, Hunger, Tod, überall, wo man hinblickt. Die Kinder, die in den Straßen verhungern oder die missbraucht werden von den Erwachsenen. Was ist das für ein schrecklicher Gott, dein schrecklicher Gott, der das zulässt? Was sagt man da? Aber diese Prüfungen, die können auch anderer Gestalt sein, vielleicht in Form finanzieller Schwierigkeiten oder beruflicher Probleme oder schwerer Krankheit. Und bei solchen Problemen, da gibt es immer noch ein Problem. Ihr kennt das vielleicht, man hat Schwierigkeiten, die auf einen zukommen. Da sind Probleme, die müssen gelöst werden. Und dann fängt man an, in so einen automatischen Automatismus zu fallen. Manchmal sogar in so einen blinden Aktionismus. Man will irgendwas tun, irgendwas, egal was. Weil man dann das Gefühl hat, man hätte irgendwas in seiner Hand, man hätte irgendwas unter Kontrolle. Vielleicht so bei einer Erkältung, das ist so das typische Beispiel. Man sagt, ohne Medikamente 7 Tage, mit Medikamenten 1 Woche. Und trotzdem, das Erste, was wir machen, wenn wir eine Erkältung haben, wir rennen in die Apotheke und holen uns Echinazin oder einen Schleimlöser oder irgendein Menthol, obwohl wir eigentlich erwiesenermaßen wissen, das hilft nichts. Das kann man eigentlich nur aussitzen. Aber trotzdem, man will etwas tun, man will handeln. Diese achte Seligpreisung, die kann man auch anders lesen. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Wenn jemand um der Gerechtigkeit willen verfolgt wird, dann ja eigentlich, weil er Unrecht getan hat. Es wird jemand verfolgt, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Denn das Problem bei uns ist jetzt, wir mögen ja bekehrt sein und diesen ganzen Weg der Heiligung gegangen sein und nun Frieden in uns haben und nun sind wir sozusagen zufrieden, wir sind befriedigt, es ist gut, wir fühlen uns gut, wir sind jetzt bei Gott, wir fühlen uns gut, wir haben inneren Frieden, wir meinen, wir sind jetzt angekommen. Und dann fangen wir an, uns immer mehr auf unsere eigenen Stärken zu besinnen und das, was wir alles tun können, was wir in der Hand zu haben glauben und weniger auf das, was Gott eigentlich tut, was er in uns getan hat und was er noch alles tun kann. Und das Problem dabei kann auch sein, und das kenne ich von mir auch, da ist man nämlich an diesem Punkt, denkt man, ach, alles ist gut, schön, mein Leben mit Jesus. Und dann sagt man, ich habe meine geistliche Armut erkannt. Ich bin sanftmütig. Ich bin barmherzig. Ich bin gerecht durch meinen Glauben. Ich habe den Sabbat. Und wer den Sabbat nicht hat, der weiß ja gar nicht, was Sache ist. Und dann auf einmal bin ich nicht mehr gerecht, bin ich selbst gerecht. Und dann kommen Schwierigkeiten auf mich zu, bei denen mir das alles nichts mehr nützt. An denen ich wieder an meine Grenzen stoße und dann wieder zu Gott kommen muss und dann auch wieder meine Überheblichkeit bereuen muss und mich ihm zuwenden muss und ihn bitten muss. Und diese Schwierigkeiten, die uns begegnen im Leben, die benutzt Gott dazu, um uns zu sich zu ziehen. Die benutzt er, um uns zu bekehren, und die benutzt er auch, um uns zu heiligen. Wir können diese Prüfung des Glaubens, denn das ist nämlich das, was diese Verfolgung eigentlich meint in der achten Seligpreisung, das ist eine Prüfung des Glaubens. Glauben wir wirklich? Glauben wir das? Wir können diese Prüfung nur bestehen, wenn wir wieder zum Anfang des Weges mit Jesus zurückkehren und unsere geistliche Armut erkennen und uns Gott zuwenden und es Jesus überlassen, in uns und für uns zu wirken. Er hat nämlich bereits alles erfüllt, alles durchstanden, allem widerstanden und alles überwunden. Und wenn wir ihm glauben und vertrauen, dann wird er das auch in uns tun. Glückselig sind die geistlich Armen, glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und trotzdem bleibt die Frage, warum das alles eigentlich? Warum so viel Leid? Warum immer wieder neue Probleme und Schwierigkeiten? Ich habe gerade neulich auf dem Heimweg gebetet und habe Gott gefragt, Herr, wann hört das eigentlich mal auf? Da hat man gerade die eine Geschichte abgefrühstückt und da kommt gleich das nächste Ding auf einen zu. Kann es nicht einfach mal gut sein? Aber wir lesen auch in der Bibel, dass diese Schwierigkeiten oder diese Verfolgung, diese Prüfung auch Gründe haben. Vielleicht sollen sie uns auf Sünde in unserem Leben aufmerksam machen. Vielleicht sollen sie uns davor bewahren, in Sünde zurückzufallen. Manchmal sollen sie uns auf etwas vorbereiten, was auf uns zukommt, das noch härter sein wird. Und manchmal sollen wir damit ausgerüstet werden, wenn wir das einmal überwunden haben, andere, denen das Gleiche widerfährt, zu stärken und beizustehen. Und das, was Gott macht durch diese Heiligung, Gott will uns sich ähnlicher machen, um unseretwillen. Und er will sich in uns verherrlichen, um seinetwillen. Und es ist so, je mehr wir erkennen, wie wir sind und wie Gott ist, umso größer wird diese Kluft zwischen ihm und uns. Und umso größer diese Kluft wird, umso mehr erkennen wir, dass wir jemanden brauchen, der diese Kluft überbrücken kann. Und je mehr wir das erkennen, umso mehr sehen wir, dass dieser Erlöser sehr, sehr groß sein muss. Und je mehr wir das erkennen, umso größer wird uns die Gnade erscheinen. Und umso größer wird unser Glaube. Und Jesus sagt auch, glückselig sind wir, wenn wir das immer wieder erkennen dürfen. Und sei es durch schwere Zeiten zu gehen und zu zweifeln. Jesus sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr immer wieder trauert und weint, weil ihr wieder an eure Grenzen stoßt. Denn dann kommt ihr zu mir. Und dann bittet ihr mich und ich werde es euch geben bereitwillig, wenn ihr mich fragt im Glauben. Und er gibt uns ja nicht unbedingt immer das, was wir wollen, sondern das, was wir wirklich brauchen. Denn so wie Kinder wissen wir oft nicht, dass das Süße, das, was wir wollen, ja oft auch Bauchschmerzen macht und uns nicht weiterbringt. Und dass das, was uns hilft, manchmal auch sehr, sehr bittere Medizin sein kann. Diesen ganzen Kreislauf dieses geistlichen Weges, dieser Heiligung, den könnte man vielleicht vergleichen mit dem Wachstum eines Baumes. Wenn man so einen Querschnitt macht durch einen Baum, da sieht man Jahresringe, wo man auch genau zählen kann, wie alt dieser Baum ist. Und anhand dieser Jahresringe kann man genau sehen, wie die Jahre waren. Waren es gute Jahre mit viel Sonne und viel Regen oder eher magere Jahre, wo das alles nicht so sehr gesegnet war? Und auch innerhalb der Jahresringe kann man genau sehen, wo Sommer und wo Winter war. Und obwohl dieser Baum durch gute und schlechte Zeiten gegangen ist, durch gute und schlechte Jahre, ist er immer weiter gewachsen, ist immer dicker geworden, immer größer, immer standhafter. Und wie lange wächst so ein Baum eigentlich? Sagt der Baum irgendwann so, jetzt bin ich fertig, jetzt muss ich nicht mehr wachsen, habe ich mein Maximum erreicht. So ein Baum, der wächst ein ganzes Leben lang. Und manchmal ist es sogar so, dass ein Baum, vielleicht habt ihr das auch mal gesehen, ein Baum, der so direkt über den Boden abgesägt wurde, auf einmal entwickelt der sogar neue Triebe und wächst sogar weiter. Und durch was wächst er weiter? Durch das, was Gott ihm gibt. Regen und Sonne. Er selbst kann dem eigentlich gar nichts hinzufügen. Wenn man mich heute fragt, seit wann ich Jesus denn eigentlich kenne, dann muss ich eigentlich sagen, es kommt mir vor, als wäre es erst seit gestern. Und damit meine ich nicht die Taufe vor einem Jahr. Damals dachte ich, ich hätte meine geistliche Armut erkannt und ich wüsste, wer ich bin und ich wüsste, wer Gott ist. Aber erst gestern habe ich erkannt, wie geistlich arm ich wirklich bin. Und wie groß Gott wirklich ist. Und ich bete und ich hoffe, dass ich in einem Jahr genau das Gleiche sagen darf. Denn das heißt, dass er mich wachsen lässt. Heiliger Vater, Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür. Für deine Gnade, dass du uns zu dir ziehst. Wir danken dir dafür, dass du uns den Schleier von den Augen nimmst, dass wir unsere geistliche Armut dir gegenüber überhaupt erkennen dürfen. Wir danken dir, dass du uns wachsen lässt, dass du dich größer machst in uns. Und wir bitten dich, Herr, hör nicht auf, uns zu dir zu ziehen, alle Tage unseres Lebens. Und wenn wir wieder mal übers Ziel hinausschießen und vergessen, auf dich zu schauen und anfangen, uns mehr auf unsere eigenen Stärken zu besinnen, die doch nur Schwachheit sind vor dir, dann wollen wir deine Maßregelung dankbar annehmen, dass du uns wieder bewusst machst, dass du es bist, der alles aufrechterhält, dass du es bist, der uns am Leben hält und für uns sorgt, dass du es bist, der uns diesen Weg überhaupt erst bereitet hast, den Weg zu dir, dass wir von uns aus nicht zu dir kommen können, sondern dass du es bist, der uns die Hand ausstreckt und dass wir sie ergreifen dürfen. Und ich bitte dich auch für alle, Herr, die sich noch nicht entschieden haben, zuzugreifen, dass du dich ihnen offenbarst, dass du ihnen zeigst, dass du da bist und für sie da sein willst, und auf sie wartest, dass sie auch deine Kinder sind. Herr, lass uns nicht los. Wir wollen an dir festhalten. In Jesu Namen. Amen.